Das ist die Sonne. Wir freuen uns ja mal, dass Bild Sonne ist, oder? Danke, Jesus, dass wir Sonne haben. Und danke, Jesus, dass du unser Licht bist. Er ist unser Licht. Wir wollen ein bisschen weitermachen im Epheserbrief. Wir sind bis Vers 10 gekommen. Ach, lasst uns noch mal kurz beten. Heiliger Geist, ich brauche dich so sehr. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du jeden Einzelnen zusprichst, dass du derjenige bist, der jeden Einzelnen lehrt über alle Wahrheit. Dass das nicht meine Aufgabe ist, sondern du tust es. Ich kann nur Anstöße geben, aber jeder hört von dir. Darüber bin ich so froh und das entspannt mich total. Amen. Ja. Das ist so dunkel, wollte ich jetzt nicht, ne? Ich bin aber heute mit nichts zufrieden. Ich bin mit nichts zufrieden. Also, wir sind gekommen bis Vers 10. Ich möchte noch mal ganz kurz in Vers 7 reingehen, weil ein lieber Bruder, den ich sehr schätze, mich letzte Woche hinterher darauf aufmerksam gemacht hat, dass es wichtig ist zu betonen, was uns die Erlösung in Jesus gebracht hat. Wir wissen das, aber manchmal, das ist jetzt gut so, es reicht, wunderbar. Wir wissen es, aber manchmal ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Wir sind erlöst durch sein Blut. Wir sind erlöst durch sein Blut. Und die Bibel sagt, dass sein Blut heute immer noch lauter ruft, obwohl das Blut ja keine Person ist, ist ein Bild, als das Blut Abels. Also dieses Blut hat immer noch dieselbe Kraft. Das werden wir auch weiter ein Stück merken, dass Paulus das immer wieder ein Stück aufgreift, dass die Erlösung der zentrale Angelpunkt ist von allem, was wir erleben sollen und dass es uns freisetzt, immer mehr Wiederherstellung zu erfahren. So, letztens waren wir bei Vers 10. Damit der Heilsplan in der Erfüllung der Zeiten ausgeführt wird. Also er hat uns sein Geheimnis kundgetan. Und er hat uns deshalb sein Geheimnis kundgetan, dass wir gemäß dessen beten, was sein Plan ist. Sein Plan ist, damit der Heilsplan in der Erfüllung der Zeiten ausgeführt wird, in Christus als dem Haupt alles zusammenzufassen, was im Himmel und was auf Erden ist, in ihm. Ja, sagst du vielleicht, weißt du, was mache ich in dieser Zeit, wenn ein Krieg droht, wenn die Impfpflicht kommt oder wenn irgendwas ist? Wisst ihr, ich werde versuchen, die nächsten Verse etwas kürzer zu machen, weil mir es nochmal wichtig ist, auf das einzugehen, was der Ivo schon vor einigen Wochen erwähnt hat. Wir müssen das Wort in unseren Herzen kriegen. Alles andere hat keinen Sinn. Es nutzt nichts. Das ist mir wichtig, immer wieder zu sagen, weil wenn du in der Not plötzlich ein Wort nimmst, kann der Heilige Geist das immer benutzen. Er kann es immer benutzen. Aber ich glaube, dass das Wort ist, wie Jesus sagt, ein Same. Und wenn unser Herzensboden gut funktioniert, wird der Same aufgehen und wir werden Antizellen oder GW-Zellen, habe ich letzte Woche gesagt. Wir werden Gottes Wortzellen an die Körper entwickeln und es wird gegen jede Angst sein. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Ziel ist, alles unter Christus zusammenzufassen. Kann jemand Amen sagen? Das Ziel hat sich nicht geändert. Egal, was du für Botschaften kriegst, wie ganz schlimm und wie alles jetzt sich hin steuert, vielleicht auf irgendeiner Riesenmacht, die dann alles kontrolliert. Gottes Plan sagt etwas anders. Die einzige Macht, die einmal alles unter Kontrolle haben wird und jetzt schon hat, ist Jesus. Und ich glaube, wir müssen lernen, dahin zu schauen. Was ich zurzeit jeden Tag lösche an Theorien über diese Zeit, an angstmachenden Nachrichten, die auf mein Handy kommen. Ich will nur manch einen nicht blockieren, weil ich ihn nicht verletzen möchte. Aber die Löschtaste ist so eine wichtige Taste geworden auf meinem Handy. Und manchmal ist es gut. Und ich lese das nicht mehr. Ich lese das einfach nicht mehr, weil es nichts bringt. Weil sobald du es liest, kommen Zweifel. Ja, aber sieh doch die Situation und sieh doch und du siehst doch, dass in Deutschland alles und alles macht auf, nur Deutschland nicht. Und da ist doch ein Plan dahinter. Das ist mir doch total egal. Entschuldigt, das ist mir egal. Was da so von verschiedenen Seiten kommt. Okay, jetzt gehen wir weiter. Gottes Ziel ist, dass alles unter die Herrschaft Christi kommt. Wenn das mein Denken erfüllt, haben Viren der Angst, Viren der Sorge, Viren der Manipulation keine Chance. Es kann sein, dass wir einen leichten Verlauf haben. Ihr kennt diesen Begriff, ne? Vielleicht haben wir einen leichten Verlauf. Da kommt schon mal so ein Gefühl hoch. Aber es kann sich nicht halten. Du musst nicht ins Krankenhaus. Und das ist schon mal was. Finde ich zumindest. Gehen wir zu Vers 11. In ihn haben wir auch ein Erbteil. Oder sind wir zu einem Erbteil gekommen? Beachte die Vergangenheitsform. Die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Wisst ihr, ich kann das nur anreißen. Du kannst eine ganze Serie über das Erbe machen. Aber ich möchte dir eine wichtige Sache heute sagen. Errettung und Erbe sind zwei verschiedene Dinge. Das ist wichtig, weil das wissen nicht viele Leute. Zur Errettung gehört unter anderem aus meiner Sicht Vergebung von Sünden, Kindschaft. Ich werde errettet ich bin ein Geschöpf Gottes und zur Kindschaft, Söhne und Töchter. Und zur Errettung gehört auch die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist jetzt mal meine Sicht, da könnt ihr noch mehr, jeder kann das wohl anders sehen. Aber zum Erbe gehören die Dinge, in die ich hineinkomme, die er mir schon gegeben hat, die ich lerne zu nehmen. Und der größte Teil unseres Erbes ist schon hier erfahrbar. Wusstest du das? Es gibt eine einzige Sache, die noch erlöst werden muss, sagt die Bibel. Weißt du, was das ist? Ja, your body, dein Körper. Das Einzige, was noch erlöst werden muss, ist dein Körper, damit der nicht mehr stirbt. Deswegen sagt die Bibel, bekommen wir alle einen neuen Körper. Wir sehen dann alle aus wie Daniel, ich meine vom Alter her. Und der Daniel sieht dann auch so aus, wie er jetzt aussieht. Hübsch, jung, sportlich, fit, einwandfrei. Und das ist doch mal was, oder? Zum Erbe gehört der ganze Bereich der Wiederherstellung, Versöhnung, Heilung, Versorgung, Friede, Freude, Zufriedenheit, Gelingen, übernatürliches Leben, Zeichen und Wunder sollen wir erleben. Und zum Erbe gehört etwas, was mir in letzter Zeit sehr, sehr wichtig geworden ist, Freiheit. Christus hat uns befreit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und es ist absolut wichtig, ich will ein Wort zur Freiheit sagen. Wir haben schon in Vers 7 gesehen, dass wir erlöst sind durch sein Blut. Ich erlebe immer wieder in der Seelsorge, dass dieser Kampf um die Freiheit das größte Problem von Christen ist. Und ich kenne dieses Problem. Und ich kämpfe auch in einigen Bereichen um Freiheit. Und es geht dabei mir mehr um die Freiheit von jetzt Sucht und Alkohol. Das Hauptding, was ich immer mehr merke, ist, dass Gott uns frei gemacht hat von jeder Art Manipulation. Weißt du, warum du sündigst? Weil die Sünde dich manipuliert. Und Manipulation in jeden Bereich hinein. Ich glaube, dass Gott möchte, dass jeder seiner Kinder frei ist von Manipulation. Galater 5, Vers 1 sagt, stehe fest in der Freiheit, in die Christus dich hineingestellt hat. Ich habe das mal untersucht. Es geht nicht darum, dass du in Freiheit kommst, sondern es geht darum, dass dein Herz begreift, dass du in Freiheit bist. Und ich werde das Zeugnis von dem Pastor von letzter Woche nicht heute wiederholen. Was er jemandem geraten hat, der in einer Abhängigkeit war. Aber habt das mal noch im Hinterkopf. Ich würde das niemandem raten, aber der Pastor hatte die Freiheit, das so zu machen. Und die Person ist frei geworden. Freiheit bedeutet für mich, ich bin nicht mehr manipulierbar von Sorge, von Krankheit, von Sünde, von meinem Arbeitschef, der mir droht, mich ab März vielleicht nicht mehr in die Firma zu lassen. Ich weiß, das ist alles eine Theorie, aber ich will dir Mut machen, das will Gott, das in meinem Herzen lebt. Glaubst du das? Und dann denkst du nicht so sehr daran, was wird denn werden, wenn du im medizinischen Bereich arbeitest, ab den und den Tag. Was wird denn da passieren und da passieren? Okay. Römer 8, Vers 17 sagt, dass wir Miterben sind. Hebräer 1, Vers 2 sagt, den er gesetzt hat zum Erben von allem, was er geschaffen hat. Von allem bedeutet, wenn du reinguckst in Griechen, von allem, was er geschaffen hat. Jesus ist der Erbe von allem, was Gott geschaffen hat. Hallo? Was hat denn Gott geschaffen? Die Erde. Die Erde hat Gott geschaffen. Und Jesus ist der Erbe dieser Erde, sagt dieses Wort. Nicht der Erde, die vielleicht kommt, das findest du an keiner Stelle in der Bibel, sondern dieser Erde. Ihr Lieben, ich bin so kühn und sage, es lohnt sich, in diese Erde zu investieren. Oder? Ja, es wird alles in Rauch aufgehen. Meine Bibel gibt das im ganzen Zusammenhang nicht her. Jesus ist gekommen, die kaputte Schöpfung wiederherzustellen. Die ganze Schöpfung ächzt nach dem Offenbarwerden der Söhne und Kinder Gottes. Römer, ja, ihr wisst schon, Römer 8, 19, 20 oder so, ungefähr, dort steht's. Römer 11, 36, ich bin immer noch beim Erbe, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Nochmal, von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das ist das Ziel Gottes. Und in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir Gottes Willen hineinbeten, in die Situation mit Russland, mit Corona, mit diesen Dingen, wir müssen nicht fuchteln und machen und irgendwas, sondern wir beten Gottes Willen immer wieder stur, wie ein Betonklotz, beten wir Gottes Willen hinein in diese Situation. Und das Zweite, wir erheben ihn als den König aller Könige und Herr aller Herren. Daran hat sich nichts geändert. Du sitzt Jesus immer noch auf dem? Immer noch. Als Miterben Christi erben wir alles, was er geschaffen hat. Vers 12. Ihr seht, wir kommen voran. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Ich habe ein bisschen nachgeschaut vom Textzusammenhang her, was könnte Paulus hier damit gemeint haben. Also ich habe auch stärker an Römer 11 gedacht, wo er über die Juden spricht und dass wir als Heidenchristen das Volk der Juden eifersüchtig machen sollen, wie gut uns geht, also wie gut es ist, mit Jesus zu leben. Ne? Und in diese Rubrik würde ich diesen Vers auch stärker hineingeben, Also so ausgedrückt, ich sage es mit meinen Worten, wir sind Trophäen der Gnade Gottes. Wir sind Trophäen der Gnade Gottes, die zeigen, was Gott aus Menschen machen kann, die ihre alleinige Hoffnung auf Jesus setzen. Deswegen sind wir zum Lob seiner Herrlichkeit, dienen wir, die wir auf Christus gehofft haben. Und ich denke, dass die Menschen an uns mehr und mehr sehen sollen, wie Gott wirklich ist und anfangen, hungrig zu werden, an Gott zu glauben und ihn anzubeten. Übrigens, ganz nebenbei gesagt, Lobpreis ist kein Programmpunkt eines Gottesdienstes. Lobpreis ist ein Lebensstil. Und es gibt viele Christen, die sind so dankbar Gott gegenüber, aber haben wenig Beziehung zu Lobpreis. Wie kann ich dir das erklären? Wenn dein Chef dir sagt, danke, dann freust du dich darüber. Aber wenn dein Chef dir sagt, das hast du so gut gemacht, das hast du so toll gemacht. Wenn ich zu Doreen sage, danke, dass du heute die Leitung übernommen hast. Ja, aber wenn Doreen spürt vom ganzen Herzen, dass wir empfinden, dass sie das richtig gut gemacht hat, dann macht das was mit ihr. Lobpreis macht nichts mit Gott, aber es macht was mit uns. Es macht auch was mit mir, weil dadurch wächst Beziehung, weil gegenseitige Ermutigung da ist. Also Lobpreis ist nicht einfach nur sagen, danke Herr Jesus, sondern du hast das so gut gemacht. Es ist vollbracht. Ich ehre dich. Vers 13. In ihm sind wir. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hier haben wir mehrere Dinge auf einmal. Ich versuche es ein Stück zusammenzufassen. Hier geht Paulus nochmal ein, dass das nicht, was hier im Epheserbrief steht, ist nicht allgemeingültig einfach für alle Menschen, sondern es ist ein Prozess der Wiedergeburt notwendig. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt und geglaubt habt. Hören und glauben ist eine Voraussetzung, um ein Stück stärker da hineinzukommen in diesen Reichtum, den Gott uns zugesagt hat. Im Neuen Testament besteht für mich eine neue Geburt aus Glauben, Umkehr, die Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist bedeutet nichts anderes, dass der Besitzanspruch von Gott deutlich gemacht wurde. Und damit möchte ich einfach nur sagen, ihr wisst das alles schon, ich kann nicht einfach Jesus zu meinem Leben hinzufügen, sondern es findet wirklich ein Besitzwechsel statt. Ein Siegel, wenn jemand ein Siegel draufdrückt, dann sagt er, das ist meine. Das ist meine. Und wir können niemals ein Siegel auf Jesus drücken und sagen, so Jesus, ich habe dich jetzt ein bisschen hinzugefügt, du bist meine. Nein, nein. Jesus hat dich und mich versiegelt. Und dieser Besitzanspruch ist wichtig, weil manche vergessen das. Und ich habe das so oft erlebt. Wie viele Leute haben sich bei mir, mit mir bekehrt? Wie viele Leute haben dieses Übergabegebet mitgesprochen? Und es war's dann. Und heute denke ich, es hat nicht wirklich ein Besitzwechsel stattgefunden. Versteht ihr? Das Siegel hat gefehlt. Irgendwie hat das Siegel gefehlt. Ich suche da jetzt nicht nach Gründen und so weiter. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Findet kein Besitzwechsel statt, ihr Lieben, werde ich mich weiter religiös abquälen. Ja, aber ich habe gedacht, es wird alles leichter, wenn ich Christ werde. Ich habe gedacht, viel schneller werden die Gebete erhört. Ich bete doch schon und ich faste und ich mache das schon alles. Vielleicht ist ein Besitzwechsel stattgefunden, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir einfach nur den Heiligen Geist bitten, uns zu erklären, wie denn einige Dinge gemeint sind. Vers 14, der das Unterpfand, der Heilige Geist, unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist ein etwas schwieriger Vers. Da habe ich ein bisschen länger drüber gesessen. Habe gefragt, Heiliger Geist, wie könnte denn das gemeint sein? Und hier habe ich auch mal ein paar Kommentare gelesen, wie manche Leute das eventuell auslegen. Und es gibt hier mehrere Möglichkeiten der Auslegung. Ich sage es jetzt einfach mal so, aber die gebe ich dir jetzt nicht weiter. Ich gebe dir das weiter, was meine Tendenz ist, wozu ich neige, wozu ich denke, ich würde das so auslegen. Ich sage es nochmal, der Heilige Geist ist die Anzahlung unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich glaube, dass unser Erbe damit gemeint ist. Also, im Klartext, Gott, dem alles gehört, alles, was Gott besitzt, gehört auch Jesus und durch Jesus uns. Und wir sind Miterben Christi, habe ich vorhin schon gesagt. In Römer 8, Vers 17 habe ich das euch nochmal hingeschrieben. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes, Miterben Christi. So rühme sich nun niemand, 1. Korinther 3, 21, irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus. Das macht es nochmal deutlich. Alles gehört uns. Aber jetzt komme ich zu dem, wie ich das auslegen würde. Dann würde ich Römer 8, 19 bis 23 dazu nehmen. Denn die gesamte Erwartung der Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarwerdung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft des Verderbens. Was ist damit gemeint? Ich habe es in Klammern geschrieben. Von Zerstörung, sittlichem Verfall, Verkommenheit, sittliche Verkommenheit, Verfall und andere Dinge. Davon soll die Schöpfung befreit werden. Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ich deute das nicht darauf hin, dass diese Befreiung erst geschieht, wenn Jesus wiederkommt, sondern diese Befreiung soll mehr und mehr durch die Gemeinde in die Welt kommen. Gibt es jemanden, der das so sehen könnte? Weil das ist dieser Stein, von dem Daniel spricht, der zu einem Berg wächst. Und der Berg wächst nicht erst, wenn Jesus kommt, sondern der Berg wächst, bevor Jesus kommt. Weil der Stein ist schon gekommen. Jesus ist der Eckstein. Und der wächst zu einem Berg. Und ich glaube, dass damit gemeint ist, dass die Schöpfung mehr und mehr Gott erkennt, weil die Gemeinde in ihre Berufung kommt und Gottes Wesen überströmend hineinbringt in ihre Umgebung. Außerhalb von diesen Gemäuern. Ich glaube das. Gut, ihr Lieben. Wir sind jetzt schon Söhne und Töchter, erlangen aber erst die vollkommene Sohnschaft durch den neuen Leib. Das sagt Römer 8, 23 ganz klar. Dieses Offenbarwerden, wenn wir lernen, in unserem Erbe zu leben, dieses Offenbarwerden wird für viele Menschen deutlich werden. Also ich meine das mal so ganz praktisch. Ne? Wenn unser André da gefragt wird, wie machen Sie das, mit dieser Situation, mit dieser Krankheit so umzugehen, so eine Ausstrahlung zu haben, so eine Hoffnung zu haben, dann merke ich oder dann wird deutlich, dass der André sein Erbe genommen hat, also in dem Bereich ein Stück. Unabhängig, was manche denken mögen, ja, aber das ist doch noch nicht weg oder so. Der André hat die Angst mit Hoffnung oder ist, ne? So. Ihr Lieben, was machen wir jetzt mit den ganz vielen Infos? Was machen wir damit? Nur ein paar Verse im Epheserbrief. Da ist so viel Leben drin. Spürt das jemand? Da ist so viel Leben drin. Da ist so viel wirkliches Leben drin. Und ich ermutige dich, das zu tun, was ich dabei bin zu lernen. Ich habe das zwar von Reinhard Hüttler gehört, aber ich gebe es trotzdem weiter, weil ich es gut finde. Reinhard Hüttler hat herausgefunden, dass Wissenschaftler und Psychologen herausgefunden haben, dass unser Herz so etwas wie ein kleines eigenes Gehirn hat. Okay? Also, dass unser Herz die Schaltzentrale unseres Lebens ist. Das sagt ja die Bibel schon immer, ne? Bewahre dein Herz, denn aus dem Herzen kommt das Leben. Okay? Und das Herz hat eine viel größere Bedeutung, medizinisch mittlerweile und auch psychologisch gesehen, wie wir das bisher mitgekriegt haben. Und was ungläubige Psychologen und Wissenschaftler herausgefunden haben, das gibt er einfach weiter. Er sagt, wenn Menschen Veränderungen erfahren wollen in ihrem Herzen, also negative Erfahrungen, Prägungen überschreiben wollen in ihrem Herzen, dann geben mittlerweile Psychologen einen Rat, eine einzige Sache, die sie verändert sehen wollen in ihrem Herzen, 21 Tage lang, jeden Tag, 15 Minuten anzuschauen. Ich sage das mal im christlichen Jargon. Nimm den Heiligen Geist, lade ihn ein und nimm vielleicht aus dem Ganzen, was ich gestern und heute gepredigt habe, vielleicht mal zwei Verse, die mir sehr wichtig sind. Epheser 1, Vers 7, erlöst durch sein Blut. Und nimm vielleicht dazu Galater 5, 1, steht fest in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Und nimm nur diese zwei Dinge, weil das ist ein und dieselbe Wahrheit, Freiheit. Ich will nicht mehr manipulierbar sein. Auch nicht von Sorgen. Auch nicht von drohendem Krieg. Auch nicht von Impfzwang und Corona. Ich will mich nicht mehr davon manipulieren lassen. Gibt es jemanden, der das auch möchte? Ich will mich nicht mehr davon manipulieren lassen. Wie kriege ich das Ding in mein Herz? Vielleicht könnte das ein Weg sein. Es klingt wie eine Methode. Ich weiß es nicht, aber ich habe in den letzten zwei Wochen schon recht gute Erfahrungen gemacht. Echt, ich muss das einfach sagen. Ich gebe euch jetzt keine Details, aber einfach mal die eine Sache, jeden Tag, vielleicht sagst du, dann komme ich gar nicht mehr zur Losung und Lehrtext, dann lass einfach mal Losung und Lehrtext weg, weil das ist auch ein Wort Gottes. Und nimm das, wenn du da Veränderung erleben willst, und drück das in dein Herz. Und weißt du, vielleicht dauert es bei manchen 20, bei manchen 10, bei manchen 40 Tage, ich weiß es nicht. Das kann man nicht so genau sagen. Aber du merkst es, wenn plötzlich deine Gedanken und deine Emotionen langsam zusammenkommen. Also was meine ich damit? Plötzlich merkst du, wenn die Angst kommt, oh, wie wird sich das entwickeln? Aber dein Kopf sagt, der Herr sagt, dass ich zur Freiheit berufen bin. Merkst du, wie plötzlich dieses Gefühl dieser Wahrheit kommt und die Bedrohung aus deiner Seele weggeht? Äußerlich mag sie da sein. Bist du mit mir? Aber in deinem Herzen hat sich was verbunden, nämlich die Wahrheit des Wortes Gottes und die Emotion, die natürlich in deinem Herzen, in deiner Seele vorhanden ist. Und das ist ein wichtiger Indikator, sagt man so dazu. Oh boy, bin ich nicht so gut? Das ist so ein wichtiges Ding, dass du merkst, jetzt fängt an, das Wort Gottes zu sprießen in meinem Herzen. Und plötzlich stellst du fest, ich muss gar nicht mehr sagen, keine Angst, ich habe keine Angst und weg mit der Angst. Plötzlich merkst du, das ist eine Normalität. Du bist nicht mehr manipulierbar von den Sorgen. Ja, die Probleme sind noch da, aber du bist in der Freiheit drin, die deinen Kopf klar sein lässt. Bye-bye Unklarheit. Bye-bye Verwirrung. Ich bin klar. Helsers haben ein Lied gemacht, da kommt es vor. Bye-bye Unklarheit und so. herrliches Lied. Könnt ihr euch angucken auf YouTube. Und ich bin, ja, das ist eigentlich das, was ich euch heute sagen wollte. Ich danke euch von ganzem Herzen und bin fertig. Amen. Amen.